Hallo und herzlich willkommen zum Einspruch-Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 170 am 16. Juni 2021. Und wie steht's? Zum einen mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit
Corinna Budras. Hallo. Ja, wir kommen gleich in die Themen, ne? Oder gibt es noch eine Hausmitteilung zu machen?
Nö, wir können gleich loslegen.
Ja, und heute besprechen wir vor allem Themen aus unserer beliebten und lockeren Serie. Was macht eigentlich die Bundesregierung den ganzen Tag? Ich dachte, diesen Claim kann ich mal wieder rauskramen. Und das ist jetzt
solange natürlich, es diese Bundesregierung noch gibt.
Ja, und das ist jetzt natürlich auch sehr untechnisch gemeint, also im Sinne von Gesetzgeber, ne? Schon klar, dass jetzt hier es vor allen Dingen ums Parlament geht und da um die Fraktionen natürlich. Aber die werden jetzt noch auf ihre alten Tage nochmal richtig aktiv, auch jenseits der Corona-Gesetzgebung, und das wollten wir Ihnen hier nicht vorenthalten. Also wie letzte Woche schon angekündigt, sprechen wir mal über die erweiterten Befugnisse im Zusammenhang mit Staatstrojanern. Da wurden noch ein paar Sicherheitsgesetze verschärft, und dann hat auch das Lieferkettengesetz die Ziellinie überquert, und auch das ist ein wichtiges und sehr umkämpftes Gesetz, das wir uns mal genauer anschauen wollen. Dann haben wir für unsere Verhältnisse einen winzigen Block zum Thema Corona. Der Bundestag hat nämlich beschlossen, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbesteht. Und wir schauen uns mal an, was das konkret heißt. Und dann tauchen wir noch ein kurz zumindest in die Lebenswirklichkeit vieler Hörer ein und fragen uns, wie geht's eigentlich an der Uni jetzt weiter? Und gestern hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil gefällt zur Zuständigkeit von Datenschutzbehörden in Europa, und inwieweit diese ausgeweitet wurden, werden wir gleich mal besprechen. Ging um einen Fall natürlich im Zusammenhang mit Facebook, und schließlich haben wir natürlich noch das gerechte Urteil der Woche.
So sieht es aus, ja, und dann steigen wir gleich ein mit der Überschrift Staatstrojaner. Ich hatte das ja in der letzten Folge schon mal ganz kurz angekündigt und auch noch gesagt, ob es sich dabei wohl um irgendeinen Kuhhandel handeln würde, denn dieses Thema, also der Wunsch, die Überwachungsbefugnisse auszuweiten, der bestand ja schon seit längerem, vor allem eben seitens der Union und die SPD, so war zumindest die Wahrnehmung. Vieler Beobachter war da eher nicht so begeistert, beziehungsweise vor allen Dingen war natürlich die neue Parteispitze aus Saskia Esken und Norbert Walter Borjans und dort wiederum ganz besonders Saskia Esken nicht begeistert. Die hatte in den vergangenen Monaten auch immer wieder angekündigt, das sei mit der SPD nicht zu machen und so weiter. Und nachdem es dann ja also irgendwie die Meldung rauskam, kurz vor Aufnahme unserer letzten Folge, dass das jetzt offenbar doch eine Einigung gegeben hat, da dachte man erst so, naja, dann ist die Union der SPD bestimmt bei irgendwas anderem entgegengekommen. Aber nein, Irrtum, das ist keineswegs so, sondern die SPD hat einfach zugestimmt gegen den Wunsch der Parteispitze. Die große Mehrheit der SPD-Bundestagsabgeordneten hat das getan. Saskia Esken zum Beispiel hat sich bei der Abstimmung enthalten. Einige wenige haben auch dagegen gestimmt, aber in Summe eben genug dafür, damit es durchgehen konnte. Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen mit dieser sage ich mal, in der Netzgemeinde verbreiteten Vorstellungen aufräumen, dass die SPD so eine Verbündete im Kampf gegen erweiterte Überwachungsbefugnisse sei. Das ist sie einfach nicht in ihrer Mehrheit.
Das würde ich auch sagen, wobei ich übrigens da nochmal reingrätschen würde und sagen würde, naja, also das Lieferkettengesetz hat sie ja auf der Habenseite, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es da in diesem Zusammenhang Deal gab. Jedenfalls, also beim Unternehmensstrafrecht hat sich nicht durchgesetzt, aber beim Lieferkettengesetz zumindest ist das ja ein SPD-Vorhaben.
Ja.
Du glaubst
gut,
aber nicht.
Das schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war vorher schon eingetütet. Naja, aber wie auch immer. Also das sagt ja jetzt auch erstmal gar nichts zu unserer eigenen Bewertung. Kommen wir später. Ich wollte nur mal diese Feststellung voranstellen. Und auch eine ganz interessante Beobachtung. Irgendwie diese Erweiterung der Überwachungsbefugnisse von Polizei und Geheimdiensten, die wird gerne ganz zum Ende der Legislatur noch beschlossen. So war es nämlich 2017 auch. Also auch da, kurz vor Ende der Legislaturperiode, wurden erweiterte Befugnisse eingeführt, damals für die Länderpolizeien, Schrägstrich Staatsanwaltschaften und das BKA. zum Einsatz einerseits der Quellen-TKÜ und andererseits der Online-Durchsuchung. Und nun wurde das also noch ausgeweitet auf die Geheimdienste und die Bundespolizei. Und jetzt, bevor wir in die Details einsteigen, muss man erstmal wahrscheinlich ein paar Begrifflichkeiten nochmal kurz erklären. Es gibt, wenn wir über, also das, was so im Volksmund als Staatstrojaner bezeichnet wird, das meint eigentlich verschiedene Maßnahmen, nämlich einerseits eben die sogenannte Quellen-TKÜ, dabei spielen die
Telekommunikationsüberwachung, ne?
Genau, genau. Also allen diesen Maßnahmen ist gemein, und deshalb firmieren sie auch unter dem Begriff Staatstrojaner, dass dafür halt notwendig ist, dass der Staat, die Ermittlungsbehörden, irgendeine Software auf dem Handy oder dem PC der betreffenden Person, die da überwacht werden soll, aufspielen, heimlich aufspielen natürlich, ansonsten, wenn man es mitbekäme, hätte es ja keinen großen Sinn mehr, die ihnen dann ermöglicht, da auf Dinge zuzugreifen, auf die sie andernfalls eben keinen Zugriff hätten. Wenn einem das gelingt, was technisch ganz schön schwierig ist, auch dazu kommen wir gleich noch, dann kann man natürlich rein technisch gesprochen auch eigentlich mehr oder weniger alles auf dem Gerät machen. Es gibt dann aber eben noch eine rechtliche Unterscheidung, was man auch machen darf. Und bei der Quellen-TKÜ darf man eben nur die laufende Kommunikation überwachen. Das heißt, Telefonate und aber vor allem Chats über Messenger. Denn die sind ja, wenn man irgendwelche illegalen Dinge treibt, dann benutzt man sicherlich einen Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das haben ja sowieso die allermeisten. Das hat ja selbst beispielsweise WhatsApp. Somit ist das halt quasi für den Staat die einzige Möglichkeit, mitzubekommen, was da so an Kommunikation abläuft, ist eben eine solche Software aufzuspielen. Wie gesagt, bei der Quellen-TKÜ darf er dann aber wirklich nur die laufende Kommunikation überwachen. Bei der Online-Durchsuchung darf er sehr, sehr viel mehr. Da darf er im Prinzip mehr oder weniger alles von dem Gerät auslesen. Also auch Fotos, Kalendereinträge, Notizen, was man halt da sonst noch so drauf hat. Und dann gibt es noch die sogenannte Quellen-TKÜ Plus. Die unterscheidet sich nur ganz geringfügig von der Quellen-TKÜ. Und zwar darf man da die laufende Kommunikation auslesen und aber auch noch die Kommunikation zwischen der Anordnung der Maßnahme. Also diese Maßnahmen müssen ja von einem Gericht angeordnet werden, genauso wie auch eine Telefonüberwachung oder eine Hausdurchsuchung oder so von einem Richter angeordnet werden muss, ja. Also die Kommunikation zwischen der Anordnung der Maßnahme und dem tatsächlichen Aufspielen dieser Software, die es einem dann überhaupt ermöglicht mitzulesen, ja. Also sagen wir mal, im Februar sagt das Gericht, okay, ihr dürft es machen, es dauert aber bis Mai, bis es den Behörden tatsächlich gelingt, einen solchen Staatstrojaner aufzuspielen, und sozusagen, was in den 3 Monaten dazwischen anfiel, darf man dann bei der Quellen-TKÜ Plus auch mitlesen. So, und wer darf jetzt also in Zukunft was? Naja, für die Geheimdienste, das heißt das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch alle Landesämter für Verfassungsschutz sowie der militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst, die dürfen die Quellen-TKÜ Plus einsetzen. Bei denen ist natürlich auch noch der kleine Unterschied, bei denen gibt es keinen Richtervorbehalt, weil es ja Geheimdienste sind, die eben im Verborgenen agieren, aber es gibt die sogenannte G10-Kommission, das ist dieses an den Bundestag angeordnete Gremium, welches dann eben diese Maßnahmen zumindest, ja, so eine gerichtsähnliche Kontrolle ausüben soll. Die wird übrigens auch um 6 Personen aufgestockt, um dann da auch mehr Manpower zu haben.
G10 muss man auch nochmal erklären, dass der richtet sich auf den Grundgesetz Artikel 10, ne?
Wo, genau, sozusagen, das Fernmeldegeheimnis bzw. Briefgeheimnis ursprünglich und alles, was dann daraus so abgeleitet wurde im Laufe der Jahre. Betrifft zunächst mal die Geheimdienste, und dann für die Bundespolizei gibt's die Quellen-TKÜ, aber nicht die Quellen-TKÜ Plus. Diese Quellen-TKÜ darf auch schon eingesetzt werden zu präventiven Zwecken, also Zitat aus dem Entwurf, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betreffende Person, um die es geht, innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat begehen wird. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Katalog von Straftaten. Das ist jetzt, jetzt kann man fragen, wie gravierend ist das alles? Also ich meine, die Bundespolizei ist ja, das klingt ja zwar irgendwie toller als Landespolizei, aber ist ja letzten Endes, hat ja einen relativ überschaubaren Zuständigkeitsbereich. Insofern würde ich sagen, im polizeilichen Feld ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so gravierend. Wichtiger dürfte sein, dass die ganzen Geheimdienste das jetzt auch dürfen. Und wichtig ist außerdem, oder vielleicht sogar noch wichtiger, eine weitere Änderung, und zwar sollen Internetprovider verpflichtet werden, beim Aufspielen dieses, ich nenne es jetzt mal Staatstrojaners, mitzuwirken. Denn das große Problem bisher war ja immer, man durfte das zwar, also die Länderpolizeien zusammen spielen mit der Staatsanwaltschaft in den Gerichten durften das, aber man musste es ja auch tatsächlich können. Und das setzt ja irgendeine Art von Sicherheitslücke auf dem Gerät voraus. Und jetzt diese Mitwirkungspflicht, die ist quasi so gedacht, dass dein Traffic, also dass der Internet, dein Internetprovider verpflichtet wird, deinen Traffic gezielt umzuleiten. Und sagen wir mal zum Beispiel, du willst dir ein Update für Microsoft Word runterladen und dein Internetprovider leitet das dann um zu einem staatlich betriebenen Server, der dir auch dieses Update für Microsoft Word liefert im Idealfall, damit du das auch hast. Und aber da hängt dann halt quasi noch der Staatstrojaner sozusagen mit dran bei diesem Update. Und das ist quasi, also das hat zumindest, glaube ich, das Potenzial, die Sache technisch sehr zu vereinfachen und damit in der Praxis sehr auszuweiten. Es ist immer noch technisch nicht trivial, muss man auch sagen, auch mit dieser Änderung nicht. Aber es wird deutlich einfacher.
Vielleicht, also um da nochmal in diesem Zusammenhang deutlich zu machen, das gilt natürlich nicht einfach nur so, ne, sondern auch da ist ein Richtervorbehalt vorgeschaltet. Das heißt, es muss ein Gericht anordnen, ne?
Für die Bundespolizei, für die Geheimdienste gibt es eben diese G10-Kommission.
Richtig. Und noch eine Sache würde ich ganz gerne vielleicht vorher klären. Was war sozusagen die Notwendigkeit oder womit wurde diese Gesetzesänderung begründet?
Warum naja, die wird begründet auf eine, wie ich finde, eigentlich sehr plausible Art und Weise, indem man nämlich sagt, also wir hatten ja jahrzehntelang die Telefonüberwachung als ganz normales und gemeinhin akzeptiertes Instrument der Strafverfolgung oder eben auch im geheimdienstlichen Bereich. Inzwischen findet Kommunikation aber größtenteils halt nicht mehr übers Telefon statt oder auch nicht unbedingt über Handytelefonate, sondern eben zu einem großen Teil über Messenger, über verschlüsselte Messenger. Und wir bringen uns damit einfach nur auf den Stand, auf dem wir quasi vorher auch waren. Faktisch ist das keine große Änderung. Das finde ich auch im Ansatz durchaus berechtigt. Es ist eben, man muss sich das auch bisher mal anschauen, also nach dieser Einführung 2017 für die Länderpolizeien hat dann das Bundesjustizministerium angefangen, so eine Statistik rauszugeben, wie oft diese Quellen TKÜ und Online-Durchsuchung eigentlich tatsächlich eingesetzt werden. Ja. Und da war es also zum Beispiel für das Jahr 2019 so, dass die Quellen TKÜ bundesweit in dem ganzen Jahr 2019 nur 31 Mal angeordnet und nur 3 Mal tatsächlich durchgeführt wurde. Und die Online-Durchsuchung im selben Jahr 21 Mal angeordnet und 12 Mal durchgeführt. Also das ist ja wirklich verschwindend gering geradezu. Das dürfte auch mit den technischen Problemen zusammenhängen. Aber da kann man jetzt also wirklich nicht davon sprechen, dass der Staat jetzt irgendwie massenhaft seine Bürger hacken würde, weit davon entfernt. Wie gesagt, vielleicht wird sich das ausweiten durch diese Mitwirkungspflicht der Internetprovider, das kann schon sein. Aber bisher jedenfalls liegen da überhaupt keine Anzeichen für irgendwie einen grassierenden Missbrauch oder ähnliches vor. Insofern sehe ich es auch entspannter. Man muss natürlich sagen, gegen diese Neuerung von 2017 laufen noch Verfassungsbeschwerden, über die ist noch nicht entschieden worden. Die betreffen verschiedene Aspekte. Der Katalog von Straftaten, bei denen das zulässig sei, sei zu groß. Und außerdem sei diese Quellen-TKÜ Plus, also dieses Abhören auch von schon vergangener Kommunikation, eben seit der Anordnung der Maßnahme, die sei schon von vornherein nicht zulässig und mit früheren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht vereinbar. Aber das scheint mir zumindest nicht so klar zu sein. Und gut, letzten Endes, das wird man dann ja sehen. Aber ich finde, man kann nicht sagen, der Gesetzgeber würde hier jetzt sehenden Auges quasi in die Verfassungswidrigkeit reinlaufen mit dieser Reform. Es kann natürlich immer sein, ein Bundesverfassungsgericht ist ja da recht streng bei so Sicherheitsgesetzen. Aber ich habe da an dem Entwurf jetzt nichts entdeckt, wo ich sagen würde, dass das springt ins Auge, dass das so nicht geht.
Aber der Protest war ja groß. Ne? Also ja, zumindest von Teilen, insbesondere von den Jusos zum Beispiel, die auch schwer enttäuscht waren von der Haltung jetzt quasi der Großen, wenn man das mal, mal so formulieren darf, ne? Also insbesondere von Saskia Esken und Co.
Ja, also ich glaube, das mit den Jusos, das war halt wirklich so ein innerparteilicher Protest. Das geht auf das zurück, was ich eingangs meinte, dass es eben Teile der SPD gibt, die so sehr, ja, für die das halt ein sehr empfindlicher Bereich ist und die sich von ihrer Partei und eben gerade auch unter der neuen Parteiführung erhofft haben, dass sie da total dagegen halten würde. Und aber eben, wie man sieht, dann doch andere größere Teile der Partei, die da gar kein so großes Problem mit haben. Und ansonsten gibt es natürlich Protest von der Netzgemeinde, wie man sie immer so nennt, und der ist irgendwie immer laut, die ist einfach gut organisiert, ja. Aber
und da geht es um so ein Dammbruch-Argument, ne? Dass man eben sagt, hier wird Tür und Tor geöffnet, es mögen jetzt ja zwar die, im Moment diese 2 Dutzend Fälle sein oder was, die du jetzt eben zitiert hast.
Ja, das wird
hast,
ja nie erwähnt, dass das so wenige sind. Das taucht ja in den ganzen anklagenden Texten halt nie auf. Und ja, und natürlich, und sozusagen der Staat würde incentiviert, das ist natürlich immer noch ein Argument, würde incentiviert, Sicherheitslücken quasi gezielt offen zu halten, um über diese dann seine Software da einspielen zu können. Wobei erstens, wenn jetzt die Internetprovider mitwirken müssen, dann ist das ja vielleicht gar kein so großes Problem mehr. Und zweitens, also bei aller Liebe, ich bin skeptisch, ob der deutsche Staat wirklich sozusagen überhaupt jetzt so der Riesenkenner von exklusiven Sicherheitslücken in iOS, Android oder Windows ist, dass quasi gerade er da jetzt über Spezialkenntnisse verfügen würde, die nicht anderswo auch vorliegen. Und naja, also insofern, da, ich glaube, das ist zwar in der Theorie vielleicht ein Argument, in der Praxis eher weniger. Was man natürlich auch machen kann, das nur noch eine Fußnote in dem Zusammenhang. Man kann es auch so machen wie das FBI. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war vor ein, zwei Wochen eine große Geschichte. Die haben ja so ein riesen Netzwerk der organisierten Kriminalität, Drogenkriminalität vor allem, hochgenommen, und die hatten es nochmal anders gemacht. Die hatten einen Messenger entwickelt und beworben, gezielt, der sich quasi an dieses Milieu richtete, mit dem Claim, dieser Messenger ist ganz besonders sicher und nochmal dreimal besser als alles andere. Der hatte offenbar durchaus eine gewisse Verbreitung gefunden, und der war aber von Anfang an quasi ein trojanisches Pferd, also im Sinne von dieses Unternehmen hinter dem Messenger, das wurde einfach vom FBI betrieben. Der war von Anfang an so designt, dass sie da mitlesen konnten, und dann haben sie natürlich auch halt in der Folge eine Menge Leute hochgenommen. So geht's natürlich auch.
Ja, so geht's auch. Genau, deswegen leben wir ja auch in Deutschland und vielleicht nicht unbedingt in den Vereinigten Staaten, aber da ist ein anderer Ansatz, ne? Um es jetzt
ist
mal
ein anderer Ansatz,
neutral zu formulieren. Gut, wäre es das, was wir zum Thema Staatstrojaner zu sagen hätten?
Ich glaube, das wäre alles, genau.
Dann kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, das jetzt auch schon seit einigen Monaten gärt, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Dazu kommen wir dann auch gleich im Anschluss noch. Geht um das Lieferkettengesetz. Ja, das ist jetzt in trockenen Tüchern. Wie gesagt, hat doch eine ganze Weile gedauert, bis dieser Gesetzestext reifen konnte. Gab viel Streit auf dem Weg dahin. Es waren drei Ministerien involviert, nämlich das SPD-geführte Arbeits- und Entwicklungsministerium, Entwicklungshilfeministerium und auf der anderen Seite eben das Wirtschaftsministerium von der CDU geführt. Und da ging es immer darum, die Unternehmen, deutsche Unternehmen stärker an die Kandare zu nehmen, was ihre Produktion im Ausland betrifft, ne? Denn der Grundgedanke ist eben, dass es ja schön ist, wenn man hier hohe Standards hat, Mindestlohn und auch hohen Arbeitsschutz, aber das natürlich nicht zufriedenstellend ist, wenn dann die Lieferketten immer so weiter aufdröseln, dass man irgendwo bei Minenarbeitern sind, die also für einen Hungerlohn arbeiten müssen unter schwierigen Arbeitsbedingungen, lebensgefährlich mitunter, und auf der anderen Seite eben auch vielleicht Umwelteinflüsse da eine Rolle spielen, also giftige Stoffe und so weiter und so fort. Ne? Also
es gab ja vor ein paar Jahren diesen schlimmen Fall, denn ich glaube, war es in Bangladesch, wo so eine Fabrik niedergebrannt ist und etliche Arbeiter dort gestorben sind. Das war, glaube ich, eine Zuliefererfabrik für Kick.
Kick, genau.
Ja, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da eben Brandschutz und so weiter jetzt wahrscheinlich nicht auf demselben Niveau gewährleistet ist wie hierzulande.
Genau, also dieser Fall hat eben durchaus deutlich gemacht, dass es da dramatische Defizite gibt, ne? Und das ist auch eben nicht nur bei einer Bekleidungsindustrie, sondern auch in vielen anderen Bereichen, da viel Luft nach oben ist, ja, was die Menschenrechte angeht, Umweltbedingungen und so weiter und so fort. So, und da gibt es natürlich viele internationale Verpflichtungen, an die sich dann die entsprechenden Staaten leider nicht halten, ja, und dann laufen viele Bemühungen in diesem Bereich schlicht ins Leere. Und da kam man auf die Idee, sozusagen diejenigen haftbar zu machen oder jedenfalls in die Verpflichtung zu nehmen, die auch von solchen Verhältnissen durchaus profitieren, nämlich Unternehmen, die ja ihre Produktion ausweiten in verschiedene Teile der Welt, auch um Kosten zu sparen, weil sich da eben in Bangladesch natürlich einfacher und schneller und kostengünstiger die Hemden nähen lassen als hier auf der Schwäbischen Alb, wo es bisher oder lange Zeit so war. Ja, und deswegen kam man eben auf dieses Lieferkettengesetz und da ging es immer darum, auch in den Streitigkeiten zwischen Union und SPD quasi einen gerechten Ausgleich zu finden, einerseits das Ziel zu erreichen, nämlich Menschenrechte einzuhalten oder durchzusetzen und auf der anderen Seite aber die Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten, ja, denn schließlich muss man ja sagen, natürlich ist es einfacher, im eigenen Laden zu kehren und dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Maßnahmen eingehalten werden, als ja nach Bangladesch regelmäßig in die Fabrik zu fahren und zu gucken, ob da der Brandschutz eingehalten wurde.
Ja, und also das Ziel kann ja auch nicht sein, dass die Bedingungen dort jetzt exakt gleichwertig zu denen in Deutschland zu sein hätten. Das wäre ja tatsächlich auch illusorisch, aber dass so ein gewisser Mindeststandard jedenfalls gewahrt ist, auch bei den Zuliefererbetrieben. Ne?
Ja, genau. Und da hat man sich jetzt auch auf einen Kompromiss geeinigt und den wollten wir jetzt hier mal ein bisschen vorstellen. Also wie gesagt, Ziel des Gesetzes ist eben der Schutz grundlegender Menschenrechte, also insbesondere übrigens auch natürlich die Vermeidung von Kinderarbeit. Ob das so erfolgsversprechend ist, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache, ne? Aber das ist jedenfalls natürlich das erklärte Ziel. Welche Unternehmen werden von diesem Gesetz erfasst? Das sind in Deutschland eben erstmal nur etwa 700 Unternehmen, nämlich wirklich große Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Und also das gilt ab 2023, also in 2 Jahren greifen die Regeln. Das heißt, die Unternehmen haben noch etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ab 2024 werden dann auch noch weitere Unternehmen erfasst, nämlich die, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben. Also da, und das sind nochmal roundabout 3000 Unternehmen in Deutschland. So, das ist das eine.
Und was müssen diese Unternehmen jetzt in Zukunft machen?
Ja, das Wichtigste ist eben, dass es da auch wieder so eine ein Stufenaufbau gibt. Also zum nächsten müssen sie natürlich für sich selber, also es gibt abgestufte Anforderungen, für sich selber müssen sie natürlich für den eigenen Geschäftsbereich müssen natürlich klarstellen, dass die Regeln eingehalten werden und dass auch internationale Standards eingehalten werden. Das ist relativ klar. Aber viel wird eben ja dann auch über Zulieferer gemacht und da wird nochmal unterschieden zwischen unmittelbare Zulieferer und mittelbare Zulieferer. Also Leute, die dann eben direkt Geschäftspartner sind. Das sind natürlich die unmittelbaren Zulieferer. Also im Zweifel sind das wahrscheinlich diejenigen, die dann die T-Shirts zum Beispiel in Bangladesch herstellen. Und dann wären aber nochmal mittelbare Zulieferer diejenigen, die die Baumwolle dazu liefern, sozusagen. Mhm. Ja? Also das kann man ja auch wirklich, je nachdem wie komplex die Produkte sind, sind das ja irrsinnige Verflechtungen dann, ja, ne? Also insbesondere bei den Automobilen, ne? Also die aus Millionen von Teilen bestehen, die kommen und auch Grundstoffen, ne? Also Rohstoffen, die kommen ja aus der ganzen Welt sozusagen und da ist ist es natürlich je nach Betriebsbereich auch schon schwierig, den Überblick zu behalten, ne?
Ja, und es ist ja, also man kann ja seinem Zulieferer auch gar nicht wirklich vorschreiben, bei wem er wiederum einzukaufen habe und kann das auch, also das ist ja schon ein eigenes Unternehmen, das wiederum seine eigenen Entscheidungen trifft und ja, das würde die deutschen Endabnehmerunternehmen sozusagen dann komplett überfrachten. Und also was bedeutet das dann? Hat man dann für diese mittelbaren Zulieferer gar keine Verantwortung oder schon auch irgendwie?
Nee, sondern also da gibt es, wie gesagt, diesen abgestuften Bereich. Vielleicht fangen wir erstmal an, was sozusagen bei den Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich die beachten müssen und auch bei unmittelbaren Zulieferern, die sind sozusagen in einer Gruppe. Da gibt es so eine Risikoanalyse, ne? Also da muss eben genau überprüft werden, oder sich das angeschaut werden, auch bis hoch zum Vorstand. Ne? Also haben wir irgendwelche Risiken, die wir beachten müssen? Gibt es da die Möglichkeit, dass da Menschenrechte verletzt werden oder auch Umweltstandards und so weiter und so fort? Dann muss ein Beschwerdemechanismus eingerichtet werden und es muss vor allen Dingen transparent öffentlich berichtet werden. Also das macht die ganze Sache natürlich auch nachvollziehbarer und auch verbindlicher. Ja. Mhm. Das gilt für den eigenen Geschäftsbereich und für die unmittelbaren Zulieferer. Also die müssen eben einen konkreten Plan zur Minimierung und Vermeidung erstellen, wenn eine Verletzung vorliegt und die dann nicht in absehbarer Zeit beendet werden kann. Also es wird auch nicht verlangt, sozusagen, dass man sofort diese Geschäftsbeziehungen kappt, wenn es da Bedenken gibt, sondern es muss, also die Unternehmen werden sozusagen angreifbarer beziehungsweise verantwortlich für die Dinge, müssen einfach tätig werden, ja. So, und beim mittelbaren Zulieferer ist das insofern abgestuft, als dass nur tätig werden muss, wenn tatsächlich ein Anlass besteht, ja, also wenn es Gerüchte gibt, wenn es natürlich, wenn es einen Vorfall gegeben hat, dann sowieso, aber selbst wenn es auch Berichte in dem Land zum Beispiel gibt über fehlenden Brandschutz oder über auch Dreck im Wasser, ja, oder wie auch immer, dann muss das Unternehmen tätig werden und muss in dem Fall eine Risikoanalyse durchführen, was immer das dann im konkreten Fall auch heißen mag, und muss eben auch da ein konkretes Konzept erstellen zur Minimierung und Vermeidung.
Ja, es gibt ja inzwischen etliche eigene Auditierungsunternehmen, deren Geschäftsmodell eben genau darin besteht, dass sie, dass man die quasi beauftragen kann und die schicken dann Leute dahin und sprechen dann mit den Arbeitern dort, gucken sich die Fabriken an und so weiter und erstellen dann einen Bericht. Und also für diese Branche dürfte das Gesetz auf jeden Fall ein Segen sein, weil die hat dann bestimmt bald mehr zu tun.
Ja. Dann war noch eine zentrale Frage in diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren, wie es mit der zivilen Haftung eigentlich ist, denn das Ganze wird natürlich überprüft, also das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass das nicht jetzt im Leeren verläuft, da ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die das tatsächlich überprüfen müssen und wahrscheinlich auch Kontrollen durchführen müssen. Und dann gibt es natürlich auch einen Sanktionsmechanismus, ne? Also, und da ist es übrigens auch wieder so, wie man es inzwischen häufiger kennt, auch aus dem Kartellrecht, dass sich Bußgelder nach dem Konzernumsatz richten, ja, und bis zu 10% erreichen können. Das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und tut dann auch schon weh, wobei das eben auch nur die Höchstgrenze ist, muss man sagen. So, aber das sind ja nur die quasi die Regulierungsmechanismen. Was ist mit der zivilen Haftung? Denn wir sehen ja in vielen Fällen auch, dass da ein gewisser Zwang und auch eine Verbindlichkeit eingefordert werden kann, wenn auch zivile Klagen möglich sind. Also wenn sich die konkrete Näheren bei, irgendwie kommt man immer wieder auf dieses Beispiel, ne? Aber also jedenfalls die Näheren in dieser Textilfabrik auch in Deutschland eben gegen die deutschen Unternehmen, gegen KIK dann zur Wehr setzen kann zum Beispiel, oder Minenarbeiter, die Kobalt liefern für Zweige, Unternehmen, die das eben brauchen, ne? Und das ist ganz klar in Deutschland nicht durchsetzbar gewesen. Also die zivile, also jedenfalls neue zivilrechtliche Haftungsregelungen gibt es in diesem Verfahren nicht. In diesem Gesetz ist das eben nicht vorgesehen. Aber das könnte in der nächsten Runde tatsächlich auf die Unternehmen zukommen. Das ist nämlich explizit auch etwas, was auf EU-Ebene durchgesetzt werden möchte, nach dem derzeitigen Stand jedenfalls. Dazu muss man eben wissen, dass hier in Deutschland natürlich es diesen Gesetzesentwurf gibt und das Gesetz jetzt in Kraft tritt. Aber interessant ist natürlich auch die europäische Entwicklung und die geht in eine ähnliche Richtung.
Mhm. Aber die ist, glaube ich, noch nicht so weit gediehen. Also das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis da wirklich was kommt. Aber das erleben wir ja häufiger, dass es da so ein Gleichlauf gibt und dann, oder zumindest eine gewisse Parallelität und man dann manchmal schon denkt, Mensch, hätten wir uns das deutsche Gesetz fast sparen können. aber gut, jedenfalls, hier sind wir natürlich musterschülermäßig, wie wir das gerne machen, mal wieder vorgeprescht.
Naja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, also sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich gibt es schon Regelungen, die vielleicht ein bisschen fokussierter sind, aber da sind wir jetzt nicht kompletter Vorreiter. Also beziehungsweise es ist schon, so wird es jedenfalls, also in Deutschland wird es schon, da muss ich dir recht geben, als solches verkauft. Ne? Also die ja. SPD ist dann natürlich auch sehr stolz darauf und sagt, das könnte als Vorbild dienen für die europäische Regelung. Das, was bisher zum Beispiel vom Europäischen Parlament geplant und gewünscht ist, geht noch wesentlich darüber hinaus. Da ist zum Beispiel eben diese zivilrechtliche Haftung explizit vorgesehen. Es ist auch ein größerer Anwendungsbereich. Also es sollen mehr oder beziehungsweise alle Unternehmen, auch selbst kleine Unternehmen, darunter fallen, wo man dann vielleicht auch sagen kann, naja, vielleicht haben die auch nicht so weit verzweigte und unübersichtliche Geschäftspartner, Lieferketten. Und das deswegen ist das womöglich für die leichter einzuhalten. Das wird natürlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich sein. Aber das ist jedenfalls auch ein wichtiger Unterschied im Vergleich zu der deutschen Regelung.
Mhm. Bevor wir zur Bewertung kommen nochmal, damit wir das kurz zusammenkriegen. Also es gibt einerseits die behördliche Kontrolle, die dann eben Bußgelder nach sich ziehen kann von bis zu 10% des Umsatzes. Es gibt keine Regelung zur zivilrechtlichen zur Haftung, also Schadensersatz oder so. Klammer
keine
auf.
Keine zusätzliche, ne? Muss man
genau,
sagen,
keine ja. zusätzliche. Also es gab ja zum Beispiel gerade auch nach diesem Textilbrand tatsächlich sogar Klagen in Deutschland, aber das ist dann halt unheimlich kompliziert, weil dann in der Regel das Deliktsrecht vor Ort Anwendung finden muss. Und da hat dann meiner Erinnerung nach tatsächlich das deutsche Gericht irgendwie ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie quasi das pakistanische Deliktsrecht sich jetzt zu diesem oder das Bangladeschische oder was es war, zu diesem Fabrikbrand verhält. Und naja, also sozusagen letzten Endes kam dabei nichts rum. Und das ist auch schwierig, wenn man da keine eigene Norm hat. Also das gibt's nicht. Und dann gab es ja aber, glaube ich, noch einen dritten Punkt, über den zumindest diskutiert wurde im Gesetzgebungsverfahren, nämlich ob NGOs auch ein Klagerecht haben sollten, ne?
Genau, und das ist sozusagen dann die kleine Lösung, ja, also das, was man dann zwischen CDU und SPD ausgehandelt hat, das ist diese Prozessstandschaft, wie das technisch heißt, also juristisch heißt, die ist drin, ja, also okay. Tatsächlich ist es jetzt so, dass für ausländische Textilarbeiter, Fabrikarbeiter, wie auch immer, hier Gewerkschaften oder auch NGOs vor Gericht ziehen können und diese Rechte geltend machen können. Also das ist die Vereinfachung. Also man muss sagen, ich habe, also ob das jetzt viel ändern wird, es macht die Sache natürlich einfacher, ne? Also es macht, legt das in professionelle Hände sozusagen, ne?
Anders geht's aber, ja fast gar nicht. Ja. Also sozusagen, weißt du, der einfache pakistanische Textilfabrikarbeiter, der wäre ja einfach logistisch, finanziell und so weiter echt überfordert, jetzt irgendwie in Deutschland wahrscheinlich einen Prozess zu führen, wenn er da nicht zusammen mit dann den anderen Betroffenen sich irgendwie organisieren kann und dann eben hier so eine NGO hat, die das übernimmt. Aber gut, solange die Haftung selber halt so schwierig ist, bringt's natürlich auch nur begrenzt viel, wenn die NGOs das machen können. Aber gut.
Zur Bewertung vielleicht jetzt
genau.
noch.
Genau. Wie finden wir das?
Ich kann vielleicht auch mal referieren, sozusagen, dass die Wirtschaft da interessanterweise auch sehr gespalten ist, je nachdem, ob Unternehmen das schon befolgen und das sozusagen als Teil ihrer Unternehmenskultur und womöglich eben auch Marketingzwecken, muss man ehrlicherweise sagen, nutzen. Ja, also gibt ja schon eine Reihe von Unternehmen, die sagen, wir halten uns schon dran, wir überprüfen die Lieferketten, wir sorgen dafür, dass Menschenrechte eingehalten werden. Ja, damit kann man ja auch gut für sich werben. Die sind natürlich im Zweifel oder sind tatsächlich begeistert, hätten sich womöglich noch ein bisschen mehr vorstellen können. Und auf der anderen Seite stöhnen natürlich, wie Unternehmen oft stöhnen, unter der Last von neuen bürokratischen Hürden, vor der Risikoanalyse und vor den Verantwortungen, die jetzt auf sie zukommen, wobei ich sagen muss, also die halten sich schon wirklich in Grenzen. Ne? Also, dass man dafür mittelbare Zulieferer jetzt nicht voll in die Bresche springen muss, das finde ich total nachvollziehbar. Aber es ist natürlich auch ein Minimum, dass man dann umgekehrt auch tätig wird, wenn man davon hört, ja, von Vorwürfen hört, von Geschehnissen oder auch, sei es auch nur Gerüchte, dass man dann im Grunde genommen sich mal dahin bewegt oder Kontakte spielen lässt, um zu überprüfen, was an diesen Vorwürfen dran geht. Das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Minimum. Ja. Wird sich in der Praxis zeigen, wie viel Belastung das einerseits ist und wie viel dann auch tatsächlich rauskommt. Ne?
Ja. Also ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten irgendwie, was das alles angeht. Also in der Praxis könnte ich mir vorstellen, dass es halt tatsächlich vor allem ein Geschenk für die Unternehmensberater- und Auditierungsbranche ist, wie bei doch relativ vielen Compliance-Sachen, dass man dann halt irgendwie als großer Konzern ständig irgendwelche fortlaufenden Listen führt, anhand derer man dann später zeigen kann, wir haben von nichts gewusst und unsere Hände sind rein, wenn doch irgendwie mal was schiefgehen sollte. Und die andere Dimension ist natürlich so ein bisschen, also es hat natürlich auch etwas gewissermaßen Bevormundendes, weil eigentlich wäre es ja primär Aufgabe der Regierungen in den jeweiligen Zuliefererstaaten, dort halt für Gesetze und zum Arbeitnehmerschutz zu sorgen, die halt irgendwie annehmbar sind, ja. Und die Regierungen dort würden vielleicht auch teilweise sagen, ja, wir tun das und wir finden das schon alles ganz in Ordnung, so wie es ist. Also natürlich jetzt nicht, wenn eine Fabrik niederbrennt und Leute sterben, das sicherlich findet niemand in Ordnung. Aber es ist ja auch, also sozusagen, das hört sich zwar mal etwas zynisch an, aber es ist ja natürlich auch eine Realität, dass Arbeitsbedingungen, die hierzulande kein Mensch akzeptieren würde, halt in sehr armen Regionen der Welt immer noch besser sind als die Alternative, die nämlich oft lautet einfach gar nichts. Und das natürlich, also klar, es ist irgendwie einerseits ein bisschen makaber vielleicht, dass man dann als westlicher Konzern Leute da irgendwie für einen Euro die Stunde oder noch weniger schuften lässt, aber für die ist halt ein Euro die Stunde tatsächlich vielleicht gar nicht so schlecht. Und im großen Bild der globalen Entwicklung ist es ja schon so, dass die meisten Länder eben auch von der Abnahme, also vom Zuliefern an westliche Industriestaaten profitieren. Ja, also es ist ja schon sozusagen, das stärkt ja auch die dortige Wirtschaft und ist im Großen und Ganzen für die eine positive Entwicklung, obwohl es diese ganzen schrecklichen Sweatshops und so weiter halt leider gibt. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, inwieweit es wirklich Aufgabe der deutschen Unternehmen sein kann, quasi mittelbar, indem sie halt sagen, mit euch machen wir keine Geschäfte mehr, das wäre ja die Konsequenz im Extremfall, auf Änderungen der grundlegenden Situation in anderen Ländern hinzuwirken. Und es ist natürlich auch, solange es noch keine europäische Lösung gibt, ein bisschen wettbewerbsverzerrend, weil das gilt ja jetzt nur für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, aber nicht, also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine niederländische Textilkette Filialen in Deutschland betreibt, dann ist die aber nicht von diesem Gesetz betroffen, sondern kann weiterhin einkaufen, wo sie will. Also das ist dann natürlich auch ein gewisser Wettbewerbsnachteil für die deutschen Unternehmen. Insofern, wenn man das machen will, dann schiene mir tatsächlich eine europäische Lösung ganz sinnvoll zu sein.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist jetzt auch ein Ergebnis dessen, dass es einfach vielen über zu lange Zeit zu egal war. Ne? Also man muss sagen, die Diskussion haben wir ja noch nicht so wahnsinnig lange. Da war natürlich dieser Zusammenbruch dieser Fabrik, der ja wirklich unfassbar tragisch war, ein riesiger Warnschuss. Und davor wird es auch die eine oder andere Gelegenheit gegeben haben, wo man dann mal wieder den Kopf schüttelte. Aber es ist halt, hat sich ja dann doch wirklich wenig getan. Und inzwischen haben wir ja so eine Bewegung tatsächlich, dass Firmen das auch, das meine ich durchaus auch positiv als Marketinginstrument auch nutzen und oder gesehen haben, ja, und sagen, dass sie, da können sie tatsächlich sogar Kunden für teure Produkte begeistern, wenn sie klar machen, dass das auf jedenfalls einigermaßen vernünftiger Basis hergestellt wurde. Ob das dann tatsächlich auch so stimmt, ja, also man darf ja, ist noch eine andere Frage, ne? Man darf ja nicht den Fehler machen zu denken, nur weil ein T-Shirt teuer ist, ist es vernünftig hergestellt worden. Ne? Das ist ja ehrlich gesagt auch wirklich immer wieder erschütternd, wie selbst Luxusmarken da auf billigste Arbeitskräfte in fernen Ländern zurückgreifen und sich nicht die Bohne darum scheren, wie die Dinge hergestellt werden. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ohnehin ein Umdenken gibt, das von der Öffentlichkeit auch eingefordert wird, von der Öffentlichkeit und durchaus auch von Investoren, muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Und dass dann quasi sich natürlich auch der Gesetzgeber auf diese Entwicklung raufsetzt, ja, und die Frage ist, wie viel das dann in Zukunft tatsächlich bringen wird. Also das wird man jetzt erst einfach mal evaluieren müssen, ne? Das ist ja noch ganz frisch, das Gesetz. Aber jedenfalls interessant, und deswegen wollten wir es hier vorstellen. Und jetzt kommen wir aber zu unserem kleinen Corona-Block.
Ja, der fällt tatsächlich diesmal relativ kurz aus. Ich wollte das nur hier mal erwähnen, weil es vielleicht für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat, wenn man die Schlagzeilen gelesen hat. Es ist einerseits im Bundestag beschlossen worden, die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite für 3 Monate zu verlängern, das heißt bis Mitte September zu verlängern. Und was bedeutet das jetzt? Anfangs war diese epidemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht so wichtig, also da knüpften nur relativ wenige Dinge dann tatsächlich dran an. Inzwischen aber schon, und inzwischen knüpft das Infektionsschutzgesetz daran insbesondere auch die Möglichkeit der Länder an, überhaupt eigene Corona-Verordnungen zu erlassen. Und damit ist es also ganz zentral, denn wir haben ja inzwischen dieses duale System. Wir haben einerseits die Bundesnotbremse, die spielt aber momentan praktisch keine Rolle, weil die ja erst ab einer Inzidenz von 100 greift, und die ist ja, wird ja überall deutlich unterschritten, erfreulicherweise. Somit gilt also in den jeweiligen Ländern eben das, was in ihren jeweiligen Corona-Verordnungen halt so drinsteht. Und dafür wiederum bildet halt diese Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Grundlage. Und insofern scheint mir das auch, obwohl es da auch viel Aufregung drüber gab. Also man kann sich sicherlich über die Sinnhaftigkeit dann der einzelnen Inhalte der einzelnen Corona-Verordnungen in den einzelnen Ländern streiten, ob die nicht vielleicht mal hier oder da ein bisschen zurückgestutzt werden könnten. Aber dass man denen jetzt sozusagen samt und sonders die Grundlage entziehen würde, das schiene mir vielleicht doch ein bisschen voreilig. Außerdem ist die epidemische Lage von nationaler Tragweite auch relevant für Dinge wie die Impfverordnung oder die Einreiseverordnung und so weiter und so weiter. Also sozusagen die jetzt auslaufen zu lassen, das wäre, glaube ich, nicht klug gewesen. Aber was man dann auf deren Grundlage noch macht oder vielleicht weiter zurückdrehen sollte, das ist sicherlich die andere Frage. Und dann parallel dazu oder 2-3 Tage später wurde im Landtag von NRW die Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Bedeutung nicht verlängert. Ja, so, und somit läuft sie zum 19. Juni aus. Jetzt denkt man ja, was und wie sozusagen, wie verhalten sich jetzt diese beiden Dinge zueinander? Naja, das ist, also die nordrhein-westfälische Regierung bewirbt das so ein bisschen als, guckt mal, wie Wir sind halt total freiheitlich und sind jetzt auch.
Ja, dazu muss man sagen, das ist auch eine CDU-FDP geführte Regierung. Ne? Die FDP hat sich auch auf Bundesebene dafür stark gemacht, dass die Feststellung nicht nochmal getroffen wird, weil deren Argumentation war, das setzt so einen Automatismus in Gang, ja, oder hält ihn in Gang, um es mal so zu formulieren, den wir eigentlich gar nicht haben wollen in so einer Notsituation. Wenn die Zahlen wieder steigen, sind wir sofort da und können ihn erklären, aber erst dann und nicht quasi die ganze Zeit als waberndes Grundrechtseinschränkungserlaubnis-Tatbestandsding. Ja, so.
Klar, man kann natürlich sagen, so die Wissenschaft geht ja durchaus davon aus, dass uns das Coronavirus auch wirklich langfristig begleiten wird, so wie das Grippevirus, halt auf hoffentlich niedrigem Niveau. In der Tat, irgendwann wird man das dann schon mal aussetzen müssen. Das kann nicht sein, dass das jetzt irgendwie die nächsten 10 Jahre alle 3 Monate verlängert wird. Aber ich glaube, wie gesagt, auf Bundesebene wäre mir das schon noch ein bisschen voreilig vorgekommen. Und diese Geschichte in NRW, das verkauft die schwarz-gelbe Regierung dort jetzt als sozusagen großen Einsatz für die bürgerliche Freiheit im Lande NRW. Das ist aber ehrlich gesagt ein bisschen Etikettenschwindel, denn was sie nicht aufgehoben haben, ist ihre Corona-Verordnung für das Land NRW. Also die Verordnung, wo eben weiterhin drin steht, folgende Betriebe dürfen irgendwie noch nicht öffnen oder nur Außenbereich oder halt nur, was weiß ich, Click and Collect oder eben auch nicht, ja. Die gilt weiter und diese Feststellung der epidemischen Lage von landesweiter Bedeutung, die waren nur relevant für solche Sachen wie zum Beispiel Beschlagnahme von medizinischem Material oder Verpflichtung von Ärzten zum Tätigsein in der öffentlichen Gesundheitsvorsorge und so. Das war eben zu Anfang der Pandemie auch mal in Gang gesetzt worden. Das hat aber letztlich schon lange eigentlich fast gar keine Rolle mehr gespielt und somit, ja gut, kann man die jetzt auslaufen lassen, ist aber irgendwie auch egal. Wenn man wirklich sagen wollte, wir finden, der Staat hat in Sachen Corona gar keine Beschränkungen mehr vorzugeben, worüber man ja vielleicht streiten könnte, ja, dann müsste man halt die Corona-Verordnung aufheben und nicht nur die Feststellung dieser Lage von landesweiter Bedeutung. An der Stelle kann ich auch noch kurz erwähnen, das ist ganz interessant, das Bundesverfassungsgericht hat ja bekanntlich in den Eilverfahren so ziemlich alles abgeschmettert, also oder andersrum formuliert, die diversen Corona-Beschränkungen alle stehen lassen. Und dann war ja schon so, ja, die Frage, ob die Hauptsacheentscheidung überhaupt nochmal kommt oder ob die vielleicht dann erst in etlichen Jahren kommt, wenn die Pandemie dann wirklich vorbei ist. Und es gibt jetzt aber zumindest gewisse Hinweise darauf, dass sie vielleicht doch zu einem Zeitpunkt kommen könnte, wo sie auch noch irgendeine praktische Relevanz hat, also eben noch vor dem hoffentlich endgültigen Ende der Pandemie. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in einer Reihe von Verfassungsbeschwerden, unter anderem diejenige, die von allen 80 Mitgliedern der FDP-Bundestagsfraktion betrieben wird und auch in einer, die von den Freien Wählern betrieben wird und noch ein paar weitere, also einen Fragenkatalog verschickt an, wie das dann eben geht, die zuständigen Bundesministerien, den Bundestag und das Robert-Koch-Institut und was es sonst noch so an Fachgesellschaften aus dem medizinischen Bereich gibt und so, der sehr grundsätzliche Fragen aufwirft. Was wissen wir jetzt auch unter Berücksichtigung der neuen Mutationen über Übertragungswege, Ansteckungs- und Präventionsmöglichkeiten und so weiter? Wie aussagekräftig ist die 100er-Inzidenz eigentlich noch angesichts auch der steigenden Impfquote etc. etc.? Das ist einerseits ein normaler Vorgang, wenn man halt über eine grundlegende Verfassungsbeschwerde zu entscheiden gedenkt, dass man den irgendwie beteiligten Stellen oder auch fachkundigen Stellen Gelegenheit gibt, sich da zu äußern. Aber dass das halt jetzt schon verschickt wurde und zwar mit einer Stellungnahmefrist bis Mitte Juli, das kann einen schon vermuten lassen, dass dann auch die Entscheidung nicht erst in 5 Jahren kommt, sondern vielleicht eher noch dieses Jahr in der Hauptsache. Das, wie gesagt, das ist nicht garantiert, aber es ist doch, wirkt jetzt, finde ich, eher wahrscheinlicher als das Gegenteil. Mhm. Wie die inhaltlich aussehen wird, ist natürlich nochmal die gänzlich andere Frage. Aber immerhin, das wäre ja schön, wenn das Bundesverfassungsgericht da liefern würde.
Gut, jetzt wollten wir noch mal kurz auf die Universitäten blicken, oder?
Ja, genau. Also da Anlass auch so ein bisschen die Tatsache, dass es da, fand ich, zwei sehr lesenswerte Beiträge zugab. Der eine war von Oliver Lepsius, Öffentlich-Rechtler von der Universität Münster auf dem Verfassungsblock, und der andere ist von Stefan Grundmann, dem Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Uni Berlin, und den gibt es auf FAZ Einspruch zu lesen. Da kann ich dann an dieser Stelle auch gleich mal übrigens erwähnen, dass wenn ihr diesen Text lesen wollt und zahlreiche andere und obendrein diesen Podcast unterstützen, dass ihr dann sehr gerne auf faz.net/Einspruch testen gehen und euch dort ein zunächst für 4 Wochen kostenloses Probo-Abo klicken könnt, dürft, sollt. Die haben jedenfalls diese beiden Texte und natürlich auch viele weitere Stellungnahmen haben halt das thematisiert und gesagt, also inzwischen hat man ja oder haben viele Leute wahrscheinlich das Gefühl, auch die Pandemie ist so weitgehend vorbei, irgendwie man kann wieder ins Restaurant gehen und ja gut, bisschen Schnelltest, dies, das, aber so im Großen und Ganzen irgendwie ist ja doch jetzt vieles wieder zu einem zumindest vergleichsweise Normalität zurückgekehrt. Und die Unis hingegen, die trifft es immer noch ziemlich hart. Die hatten in der Anfangsphase der Pandemie zunächst mal wie so viele irgendwie Hygienekonzepte entwickelt und quasi, was weiß ich, das dann eben nur noch in den ganz großen Hörsälen gelehrt wurde und nur noch in Kontingenten, nur noch jeder dritte Platz besetzt oder wie auch immer, und dass man halt so Laufwege vorsieht, durch die eine Tür rein, durch die andere raus, etc., etc., ja. Und dann aber zum Wintersemester 2021, als im Herbst und im Winter die Infektionszahlen so hoch gingen, wurde dann eigentlich in den Corona-Verordnungen der Länder, natürlich mit gewissen lokalen Unterschieden, aber doch relativ durchgehend, eigentlich vorgesehen, dass Präsenzunterricht komplett zu entfallen habe, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn es jetzt, was weiß ich, Labortätigkeiten, vielleicht für Chemiestudenten oder so, oder künstlerische Ausbildungsabschnitte, die man einfach nicht digital von zu Hause machen kann, aber alles, was man irgendwie von zu Hause machen kann, soll dann eben auch von zu Hause gemacht werden, wird es auch über Zoom, Skype oder was auch immer. Und also zum Beispiel gerade im Bereich der Rechtswissenschaft ist das ja alles. Also du musst da ja nicht irgendwie mit Töpfern oder mit irgendwelchen Materialien arbeiten, sondern das kannst du ja alles digital machen. Aber es ist natürlich eine Rieseneinbuße, einerseits auch an Sozialleben, das ist ja schon, also sozusagen, das war ja schon auch ein nicht unwichtiger Bestandteil des studentischen Daseins, einfach die Feiern, der Austausch, das Kennenlernen von Leuten.
Abhängen, ne, im Hof.
Ja, schon. Der Lepsius formuliert das ganz schön: Für die Erstsemester war das besonders einschneidend, denn anders als die Älteren hatten sie die Universität noch nicht als einen Ort der Begegnung und des Austauschs, des Diskutierens, des Sich-Messens, des Ansporns erlebt, nicht als einen Ort der intellektuellen Befriedigung, des Erfolgs, des Glücks, das mit Begreifen und Verstehen einhergeht. Und klar, dieser Distanzunterricht, einerseits funktioniert er, vielleicht hat er sogar manche Vorteile, vielleicht ist er auf eine Art irgendwie konziser und fokussierter, aber gleichzeitig lädt er halt auch weniger einfach zu spontanem Austausch, zu einfach auch eben dann Weiterführen von Gesprächen in kleineren Gruppen und so weiter ein, zu sozusagen all dem, was eigentlich das gedankliche Leben an der Universität schon auch mit ausmacht. Also auch dazu nochmal ein Zitat, weil ich das irgendwie so eine schöne Zustandsbeschreibung fand. Man rühmt, Zoom-Sitzungen seien konzentrierter und kürzer, sie fördern aber die Diskursregulierung des Sitzungsleiters. Es wird eine vorgegebene Agenda abgearbeitet. Die Veranstaltung dient nicht mehr dem Nebenzweck, über Dinge nachzudenken, neue Dinge aufzuwerfen, Gedanken auch spielerisch oder mit den rhetorischen Möglichkeiten des Scherzes oder der Ironie auszuprobieren. Die Sachlichkeit von Zoom-Veranstaltungen hat eine hierarchieverstärkende und kreativitätshinderliche Kehrseite. Das ist das Problem bei der digitalen Lehre. Und ich glaube, da ist was dran.
Ich finde, das ist der Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, nochmal echt einen großen Solidaritätsruf hier in Richtung Studentinnen und Studenten auszusprechen. Denn ehrlich gesagt, das ist einfach, alter Schwede, ihr seid echt getroffen. Ja, mir tut's wirklich von Herzen leid, wenn ich so dran denke, ja, was jetzt einfach in diesem letzten Jahr flöten gegangen ist, auch übrigens an Auslandserfahrung, das ist ja nochmal ein ganz anderer Aspekt, der auch wichtig ist. Also das sieht man immer auf Twitter so ganz hin und wieder mal, ne, die Berichte von einsamen Studentinnen in wo auch immer in England, die alleine auf der Bude hocken müssen, ohne diesen kreativen Austausch Austausch, den ja auch so ein Auslandsstudium auch erst lebens- und liebenswert macht. Ne? Also das, ehrlich gesagt, ich finde, das sollte so bald wie möglich ein Ende finden.
Ja, und es ist eben, ich wollte das hier einfach mal, es kommt dann natürlich noch hinzu, etwa schlechtere Lernerfolge rächen sich natürlich auch gerade im Jurastudium dann eben nach hinten raus, ne? Die Klausuren und Hausarbeiten und so, da die kann man sich zumeist ja noch irgendwie durchmogeln. Das bekanntlich ist das Examen mit Abstand das Schwerste und insoweit man halt durch diese Distanzlehre dann vielleicht doch auch schlechter lernt, rächt es sich eben dann, was auch nochmal zusätzlich bitter ist, weil das Land eigentlich qualifizierten Juristennachwuchs dringend braucht, gerade in der Justiz. Ich glaube eben, dass die Universitäten so ein bisschen, ja, die haben einfach nicht, stehen nicht so im Fokus der Politik bisher, anders zum Beispiel als eben die Wirtschaft, weil man da irgendwie sagt, ach ja, Distanzunterricht, das geht ja schon, das funktioniert ja irgendwie und klar, irgendwie funktioniert es ja auch, aber ich würde schon stark daran appellieren, da auch bald mal über ein Ende irgendwie nachzudenken oder zumindest halt wieder zu diesem Kontingentprinzip zurückzukehren, das man zu Anfang der Pandemie ja noch hatte, oder eventuell auch einfach schlicht und ergreifend zu ganz normalem Präsenzunterricht. Ich glaube, die sozusagen viel gefürchtete Überlastung und Zusammenbruch des Gesundheitssystems, also die sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr auf uns zukommen, und wenn es ein paar mehr Ansteckungen dadurch gibt, dann wäre das vielleicht auch einfach hinzunehmen zugunsten der Ja,
beziehungsweise impfen, ne?
Das natürlich ohnehin, klar. Auch da ist man natürlich als Student jetzt eher später als früher dran meistens.
Ja.
Aber ja.
Ja, aber das zu diesem Thema. Und dann kommen wir jetzt zum Datenschutz. Ich wollte dem Ganzen mal so eine fröhliche Note verleihen, weißt du? Ja. Ehe du da schon wieder quasi wie Rumpelstilzchen dich in den Boden ein reinbohrst. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, wir kommen jetzt zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dessen Praxisrelevanz sich erst noch erweisen muss, um es mal deutlich zu sagen. Also es sieht auf den ersten Blick jetzt erstmal so aus, als hätten da Datenschutzbehörden in ganz Europa insofern jetzt Durchbruch erreicht, als dass sie durchaus tätig werden können und nicht die ganze Zeit nur auf die irischen Datenschutzbehörden schimpfen müssen. Ja, das war ja im Grunde genommen bisher so, dass das Lied, ja, das immer wieder gesagt wurde, naja, also Facebook, WhatsApp, auch TikTok übrigens, ja, an die kommen wir nicht so richtig ran, weil die halt in Irland sitzen und die Datenschutzgrundverordnung, die ja hier seit 2018 ihre Wirkung entfaltet, hat nun mal das One-Shop-System vorgesehen, nämlich dass quasi es eine federführende Behörde gibt, die sich so ein Unternehmen zur Brust nimmt, nämlich das Unternehmen, das da den Sitz in dem jeweiligen Land hat, da ist dann die federführende Behörde zuständig. Und wenn die aber wenig tut, wie im Fall von Irland, dann haben alle anderen das Nachsehen.
Ja, so. Es hat unter anderem deshalb gibt es ja dann eben auch so diese absurden Versuche, beispielsweise in Deutschland, Unternehmen für den Betrieb einer Facebook-Seite in die Verantwortung zu nehmen, weil man an Facebook selber nicht rankommt, datenschutzrechtlich, und dann hat es ja eben diese Entscheidung gegeben, dass aber auch einzelne Unternehmen oder öffentliche Stellen das nicht dürften, weil sie dadurch ja quasi mit dazu beitragen würden, dass Facebook Daten aggregieren kann und so, aber das sind natürlich totale Krücken, die eben genutzt werden, weil die irische Datenschutzbehörde ihre Aufgabe eher gemächlich nachkommt.
Ja, genau. Und die rechtfertigt sich natürlich immer damit, also das würde ich niemals sagen, dass hier die irische Datenschutzbehörde würde ja von sich selber nicht behaupten, dass sie da lax voranschreitet und den Unternehmen den größtmöglichen Spielraum lässt, sondern die sagt einfach, das müssen wir natürlich alles genau prüfen und es ist nicht so ganz einfach und es sind große Unternehmen und so weiter und so fort. Ne? Also man kann aber gepflegt davon ausgehen, dass sich da eine gewisse Unruhe unter den europäischen Datenschützern breit macht und die da so eine gewisse Frustration haben und also auch relativ relativ deutlich von einem offenen Vollzugsdefizit auf Seiten der irischen Behörden sprechen. So, und das sieht man nicht nur hierzulande so, sondern eben auch in Belgien. Da ist eben auch die belgische Datenschutzbehörde tätig geworden. Das war der zugrunde liegende Fall, den der EuGH gestern entschieden hat. Also diese Behörde ist gegen Facebook vorgegangen, weil sie eben gesagt hat, so wie ihr hier quasi das Tracking gestaltet bei belgischen Nutzern, Internetnutzern, die noch nicht mal notgedrungen jetzt bei Facebook Mitglied sein müssen, ja, also das stellt immer schön ab. Und Facebook hat immer auf diese One-Shop-Regelung abgestellt und gesagt, also ihr seid hier gar nicht zuständig, das müssen schon die Iren machen. Und der Europäische Gerichtshof hat jetzt gestern sich mit diesem Fall beschäftigt und gesagt und entschieden, also klar, diese One-Shop-Regelung gibt es, ja, also grundsätzlich ist die federführende Behörde zuständig, will sagen Irland, aber in dringenden Fällen muss es eben doch möglich sein, dass auch nationale Datenschutzbehörden eingreifen können und da Anordnungen treffen können für zumindest für einen Übergangszeitraum von 3 Monaten.
So. Ja. Wobei das natürlich dann auch schon zeigt, dass damit nicht so viel gewonnen ist, ne? Denn also Übergangszeit, erstens, was ist ein dringender Fall? Und zweitens, 3 Monate, naja, gut, ne? Also.
Es hat ja hier in Deutschland schon einen Fall gegeben oder gibt es aktuell, wo sowas die hamburgische Datenschutzbehörde schon mal ausprobiert hat. Also die haben jetzt gar nicht dieses EuGH-Urteil abgewartet, sondern eben einfach gesagt, wir preschen jetzt mal los. Da ging es um die sehr umstrittene Umstellung der Nutzungsgebühren für WhatsApp. Ne, das war ja etwas, was hier doch über einige Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg für Aufregung sorgte unter den Nutzern, weil die Nutzer sich eben entscheiden mussten, ob sie diesen Nutzungsbedingungen, den Änderungen da zustimmen, ja, und dann drohte eben, wenn sie das nicht tun, dann drohte eben immer das Damoklesschwert ist das Ausschluss aus der WhatsApp-Community, ne? Und das ist natürlich für viele auch nur schwer zu ertragen. So, und das war die Gemengelage, die wir hier seit Februar diskutiert haben, ne? Es gab auch durchaus Leute, also wie umstritten oder wie schwierig tatsächlich diese Nutzungsänderungen sind. Das könnte nochmal ein ganz eigenes Thema werden, ne? Weil man muss sagen, da auch viele gesagt haben, zum Beispiel der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, der gesagt hat, naja, also hier, die sind eigentlich ein Beweis dafür, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung ihre Wirkung entfaltet, denn die europäischen Nutzer sind ja gerade irgendwie nicht betroffen von diesen sehr fließenden Übergängen zwischen WhatsApp und Facebook, ja. Aber der Datenschützer zum Beispiel aus Hamburg war da nicht überzeugt und der hat es vorgegangen und hat ihn tatsächlich in so einem Dringlichkeitsverfahren oder in so einer Dringlichkeitssache ein Verfahren eingeleitet. So, und das.
Das aber noch läuft, ne?
Also das noch läuft, nicht, genau. Ja. Also das wäre jetzt ein akuter Anwendungsfall von dem, was jetzt der Europäische Gerichtshof ja erstmals genehmigt hat. Ja. Mhm. Und ja, Facebook wiederum sagt natürlich, naja, also hier ist ja das Grundprinzip jedenfalls bestätigt und darüber sind wir froh, ne? Also das Grundprinzip, dass die irische Datenschutzbehörde grundsätzlich zuständig ist, wobei man ehrlich gesagt jetzt auch nichts anderes vom EuGH hätte erwarten können, ne? Also die werden jetzt nun auch nicht der irischen Datenschutzbehörde die Zuständigkeit entziehen, ja, sondern das war schon im Grunde genommen wahrscheinlich das, was man erwarten konnte oder das höchste der Gefühle in diesem Zusammenhang, ja, dass sie sagen, also es ist nicht ausgeschlossen, dass andere tätig werden in dringenden Fällen und wenn ihre eigenen, wenn es sozusagen auf ihrem eigenen Staatsgebiet Wirkung entfaltet, was jetzt natürlich in diesen ganzen Facebook- und Google-Konstellationen ja immer eine Selbstverständlichkeit ist, ne? Also natürlich sind belgische Internetnutzer davon betroffen, wie Facebook seine Cookies einsetzt, ja. Also insofern ist das eine relativ kleine Hürde. Dann ist natürlich der Appell gefragt, also die, was, das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal sagen, der Europäische Gerichtshof hat deutlich gemacht, es gibt ja in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ein Verfahren, ja, was diesen Ausgleich zwischen den Datenschutzbehörden regeln soll. Ja, also die sind ja zur Loyalität verpflichtet und zum Austausch. Und dass dieses Verfahren, dieses Kohärenzverfahren, wie es glaube ich heißt, muss natürlich erstmal eingeleitet werden. Also da muss es zum Austausch zwischen den Datenschutzbehörden kommen. Und erst wenn dann sich die irische Datenschutzbehörde nachhaltig und offensichtlich weigert, ja, ob nun direkt oder indirekt da tätig zu werden, dann kann die nationale Behörde da ihre eigenen Wege beschreiten. Das ist so ein bisschen die Vorgabe, die der Europäische Gerichtshof jetzt gemacht hat, und da wird sich in der Praxis zeigen, wie schlagkräftig das ist.
Ja, ich bin da auch noch ein bisschen skeptisch, weil es ist ja eben auch in der Regel nicht so, dass die Iren wirklich sagen würden, wir machen einfach schlechterdings nichts, ne, sondern sozusagen sie machen schon Dinge, aber es geht halt sehr langsam und dann wird es wieder ein bisschen von der Realität überholt und dann ist es irgendwie alles nur sehr zaghaft und so. Also insofern ist aber gleichzeitig dann wahrscheinlich für die nationalen Datenschutzbehörden auch schwer zu argumentieren, dass das jetzt irgendwie eine Notsituation wäre, wo sie in diesem Dringlichkeitsverfahren einschreiten müssten, weil
naja, also
die
auf der anderen
würden,
Seite
tun ja schon was.
Naja, ja. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, also in den ersten Fall hat es ja jetzt schon gegeben, ne, mit Belgien. Und wie gesagt, in Hamburg hat jetzt der Datenschutzbeauftragte ja auch vorgelegt. Und da muss man eben einfach sagen, das ist jetzt ein Rückenwind, ne? Also ich kann mir schon sagen, wenn jetzt Facebook argumentiert, na, ihr seid gar nicht zuständig, dann werden die nationalen Datenschutzbehörden schon immer mit diesem Urteil wedeln und sagen, naja, also ganz ehrlich, also wir glauben schon, ja.
Ja,
zweiter Aspekt, den der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, Stefan Brink, jetzt gestern in einem Gespräch mit mir noch darauf hinwies. Das fand ich auch ganz interessant. Es ist noch eine zweite Lücke geschlossen worden. Die haben sich als deutsche Datenschutzbehörden immer geärgert, dass sie nicht selber tätig werden können, also vor Gericht ziehen können, um Unternehmen zu verklagen. Das ist auch bei Unternehmen jetzt auch selten ein Problem, ne? Weil normalerweise ist ja das Verfahren so, dass die ein Bußgeld verhängen und dann wehrt sich das Unternehmen gegen das Bußgeld vor Gericht, ne? Und so landen dann auch ja die einen oder anderen Dinge tatsächlich vor Gericht. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Er sagte, dass das insbesondere wichtig wäre für Behörden, denn gegen Behörden, öffentliche Stellen, ist eigentlich ein Verfahren ausgeschlossen und sind auch Anordnungen oder sind jedenfalls Maßnahmen ausgeschlossen. Also kann zum Beispiel kein Bußgeld verhängt werden, weil da die Argumentation ist, naja, also Behörden halten sich ja sowieso immer an Rechts unseres Gesetz. Und das, er hat argumentiert, dass dieses Urteil jedenfalls auch da die Möglichkeit gibt, sich direkt auf die Europäische Datenschutzgrundverordnung aus Behördensicht eben zu stützen und dann doch gegen öffentliche Stellen vorzugehen. Das jetzt nochmal als Hinweis, wie sich das noch entwickeln könnte. Ja.
So.
Gut, aber dann soll es das auch zum Thema Datenschutz gewesen sein, ne?
Genau.
Und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil.
Genau, das ist down to earth diesmal.
Ja, sehr.
Mal ganz schön klassisch Nachbarschaftsrecht. Ja. Auch solche Dinge landen immer wieder, sogar beim Bundesgerichtshof. Und zwar in diesem
Übrigens
Fall.
Übrigens nicht auch, sondern vor allen Dingen. Also die Nachbarschaftsstreitigkeiten nehmen ja, glaube ich, echt einen ziemlichen Anteil ein, ne, an Gerichtsverfahren.
Ja,
müssen
ja,
man vielleicht
also
mal nachgucken. Also da
beim BGH jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr so sehr, aber bei den niederen Instanzen auf jeden Fall, ja. Und hier ging es jetzt eben um den folgenden Sachverhalt. Zwei Nachbarn, auf dem Grundstück des einen steht eine 15 Meter hohe Schwarzkiefer und die Äste dieser Schwarzkiefer ragen auf das Grundstück des anderen herüber und der sagt dann eben, lieber Nachbar, stutz mal bitte die Äste insoweit, die auf mein Grundstück rüberreichen. Der Nachbar sagt, nö, mache ich nicht. Und dann macht der sich gestört fühlende Mensch es eben selber. Und dieses Recht zur Selbsthilfe oder Selbstvornahme ist in 910 BGB geregelt. Ja, das kann man mal vorlesen. Ist noch. Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baums oder eines Strauches, die von dem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das finde ich auch sehr schön, dass man die auch behalten darf. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt. Und dann Absatz 2 ist noch, dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen. So. Und die jetzt hatte dieser Mensch, der da also die Zweige abgeschnitten hat, in den Vorinstanzen aber verloren. Die haben nämlich gesagt, einigermaßen kompliziert um die Ecke gedacht eigentlich, naja, von den Zweigen, jedenfalls von denjenigen, die höher als 5 Meter hängen, würde ja keine unmittelbare Beeinträchtigung ausgehen. Die würden dem ja quasi nicht so direkt jetzt in den Garten reinhängen und in seine Pflanzen reinwachsen und so, die seien ja quasi zu hoch. Und wenn überhaupt, dann ginge ja lediglich von den Nadeln oder und Zapfen, die dann da runterfallen von diesen Ästen und Zweigen, eine Beeinträchtigung aus. Aber das sei ja wieder was anderes und von diesem Selbsthilferecht nicht erfasst. Und da hatte der BGH allerdings schon zwischenzeitlich in einem anderen Urteil letztes Jahr klargestellt, nee, ganz ehrlich, also war dann auch tatsächlich seine Argumentation, das Nachbarschaftsrecht ist bewusst einfach gehalten, damit eben in diesen nervigen Alltagssituationen Leute auch, ohne jetzt jedes Mal einen Anwalt konsultieren zu müssen, in der Lage sind, sozusagen durch einen Blick ins BGB zu erkennen, wie die Rechtslage jetzt ist. Und diese Differenzierung zwischen Störungen durch die Zweige selbst und Störungen durch die Nadeln, die von den Zweigen runterfallen, die steht da nicht drin und die können wir da auch nicht reinlesen. Insofern ändert das also nichts an dem Selbstvornahmerecht. Und jetzt kam hier noch zurück, noch hinzu, es ändert ebenfalls nichts, wenn durch das Abschneiden der Zweige dann die Gefahr besteht, dass der Baum instabil wird oder vielleicht sogar ganz gefällt werden muss. Ja, dann da sagt der BGH, ja, das ist halt Pech, beziehungsweise dann hätte man den halt gar nicht erst so groß werden lassen sollen oder vorher schon zurechtstutzen oder wie auch immer. Einzige Ausnahme können Naturschutzbestimmungen sein, wenn das jetzt irgendein Supi-Dupi, aber das hat dann sozusagen ja nichts mehr mit dem Verhältnis der beiden Nachbarn untereinander zu tun, sondern das wäre dann eher eine behördliche, sozusagen die behördliche Dimension, dass halt es dann heißt, dieser Baum ist irgendwie eine bedrohte Art oder was weiß ich was, darf deshalb nicht gefällt werden. Aber genau, das ist also das Ergebnis, man muss sich nicht seinen Garten und seine Terrasse voll rieseln lassen von dem Birkenstaub des Nachbarn.
Und dann muss man sich das tatsächlich so vorstellen, weil das fand ich nämlich interessante Argumentation, dass er gesagt hat, naja, dieser Baum wird dann instabil, aber das liegt eben einfach daran, dass dieses Ding 15 Meter hoch ist, ja, und dann ja quasi so eine Schneise geschlagen wird, also von oben nach unten, ja, der ist quasi auf einer Seite dann komplett kahl und auf der anderen Seite sind die üppigen Äste mit dem, was auch immer da nadelt oder nicht nadelt. So sieht dieser Baum dann aus, ne?
So sieht er dann aus, genau. So eine Kiefer ist ja auch ganz üppig belaubt im Sommer und ja, das ist dann halt so, dann hält es entweder aus oder eben auch nicht.
Krass. Aber diese Leute wohnen übrigens auch schon richtig lange nebeneinander, ne? Also ich glaube, das ist ein etwas, was sie schon seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, miteinander verbindet.
Das ist aber bei Nachbarschaftsstreitigkeiten gerne mal so. Ja, genau.
Und dann sieht man sich vorm BGH wieder.
Bestimmt Rechtsschutz versichert. Okay, aber ich glaube, damit sind wir auch durch.
Wir sind durch.
Freuen uns stets, wenn ihr uns Kommentare schreibt in der.
Ja, und übrigens freuen wir uns darüber sehr. Vielleicht sollte man das auch nochmal deutlicher machen, ne, weil das doch in letzter Zeit so selten geschehen ist. Also bitte gerne mehr Kommentare, mehr Sternchen. Das ist unsere wichtigste Feedback-Quelle. Ja. Und neben dem unserer Blogseite natürlich.
Genau, also in der lila-weißen Apple Podcast App, das hilft dann dem Podcast auch mehr gefunden zu werden und eine größere Verbreitung zu erlangen und so weiter. Auch das ist ja schön. Zusätzlich alternativ unter faz.net/einspruch/podcast. Da könnt ihr uns dann vielleicht auch längere Dinge schreiben. Nochmal der Hinweis, faz.net/einspruch testen, wenn ihr euch dort ein Abo klicken wolltet. Das wäre ganz famos. In diesem Sinne, wir danken für die Aufmerksamkeit und hören uns kommende Woche wieder.
Genau, kommende Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, schöne Tage. Tschüss.
Ciao.